Hallo, Schlotzki.
Hallo.
Na, hier sind wir wieder mit unserer neuen Folge vom Podcast. Wie ist die Lage?
Vierte Folge ist das, gell? Ja.
Ja, genau.
Ja, alles top. Und bei dir?
Auch. Wie ist es wettertechnisch in Finnland? Liegt noch Schnee?
Der Wetter-Smalltalk. Nee, bei uns ist, heute habe ich sogar die Sonne gesehen.
Wow.
Ich musste kurz überlegen, was das denn eigentlich ist und war kurz irritiert. Mein Kind hat gesagt, oh Mama, wir brauchen Sonnencreme. Aber ja, nee, hier ist gerade schön, ich kann mich nicht beschweren. Und bei dir?
Ja, hier ist der Herbst eingezogen, soll jetzt bald schneien, mal gucken, ob das wirklich so ist. Mal gucken. Ist auf jeden Fall immer schon dunkel, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, aber bei dir ja schon
lange.
Oh
ja, bei mir auch. Oh, es ist dunkel, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und wenn ich nachmittags von der Arbeit komme. Das ist ein bisschen sad. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir so eine Tageslichtlampe zulegen soll.
Ich habe gehört, dass es in finnischen Konzernen eigentlich relativ häufig sowas schon gibt. Ist das so?
Mhm. Also wir haben sowas nicht, aber ja, habe ich schon oft gehört. Könnte gut sein. Ich habe irgendwann aber auch, das ist aber glaube ich eher so medizinisch gesehen Quatsch, so Kopfhörer, dass es so Kopfhörer gibt, wo man sein Hirn mit Tageslicht bestrahlt.
Nicht dein Ernst. Okay, die medizinische Evidenz möchte ich da gerne nochmal hinterfragen, aber dein Gehirn, das klingt wie so eine ESO-Tante. Okay, na schön. Also ja. Lotta, du kannst ja mal sagen, wie du dich in deiner Ein-Frau-Studie dann fühlst, wenn du diese Kopfhörer genommen hast. Aber manchmal hilft ja auch schon der positive Gedanke daran, stimmt's?
Voll, ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Sehr gut.
Ja, Saufi, der letzte Podcast ist pünktlich zu deinem Geburtstag online gekommen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich habe aber natürlich auch pünktlich gratuliert am richtigen Tag.
Danke, danke. Ja, wieder ein Jahr älter. Jetzt ist die 30 hier leider schon sehr am Anrücken. Also, genau, ich bin 29 geworden und war tatsächlich feiern, weil ich nächsten Tag frei hatte. Also ich kam aus der Nachtschicht, hatte nächsten Tag frei und das musste natürlich dann nochmal genutzt werden.
Das ist aber auch der Unterschied zu den Zeiten im Studium. Ich glaube, damals wäre es total egal gewesen, was am nächsten Tag angestanden wäre. Man wäre so oder so feiern gegangen. Das ist inzwischen irgendwie ein bisschen anders, oder?
Ja, aber es ist auch gut, dass man das damals so gemacht hat und jetzt wird man so langsam schon ein bisschen Omi-mäßig hier und ist ja selten unterwegs. Ist aber auch okay.
Voll. Ich finde es irgendwie immer wieder witzig. Ich fühle mich eigentlich immer noch, ich werde ja ein paar Monate nach dir 29, also wir sind circa gleich alt. Und ich muss aber sagen, im Kopf ist es bei mir aber noch nicht angekommen. Ich fühle mich immer noch wie so eine Teen-Mom, wenn ich mein Kind morgens in die Kita bringe. Das ist irgendwie, manchmal denke ich mir so, boah, krass, was die alle von dir denken müssen. Und dann im nächsten Moment denke ich mir so, okay, nee, eigentlich bin ich ganz normal.
Du Junge bist ja gar nicht mehr. Ja, voll. Ich habe letztens irgendwo gelesen, so ein Post, bis zu welchem Alter man noch als jung gilt, weil das in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ist.
Mhm.
Und also ich muss ja sagen, meine Patientinnen sind alle noch jung, wenn die unter 65 sind. Also
ja, oder?
Aber ja, ich habe dann gelesen, ja, in Deutschland ist so bis 26 und dann dachte ich mir so, naja, ja. Mhm. So, in meinem Kopf bin ich irgendwie so 27, und dachte ich, scheiße, nee. Jetzt ist schon 29. Naja, aber was will man machen?
Ja, noch ist ja noch eine 2 davor.
Richtig. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Du meintest gerade schon so ein bisschen, du bist schon langsam in Weihnachtsstimmung.
Ja, oh, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so offen erzählen darf, es ist ja erst Mitte November, aber wir haben hier schon ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Irgendwie dieses Jahr war ich schon im September bereit, den Weihnachtsbaum aufzustellen. Wir haben hier schon Lichterketten aufgehangen. Das kann aber auch mit der Dunkelheit irgendwie zu tun haben. Aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich sehr in Weihnachtslaune. Ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, wann wir das erste Mal Plätzchen backen könnten. Ich hatte hier gerade schon meinen Glöck neben mir, den ich getrunken habe.
Geil.
Aber vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir letztes Jahr so gar keine Vorweihnachtszeit hatten, weil wir sind am 13.12. aus Deutschland nach Finnland gezogen und haben dann auch die ersten Wochen bei meinen Eltern noch gehaust und hatten dementsprechend in unserer Wohnung in Deutschland und ja, hier sind wir halt ja erst im Januar eingezogen, so gar keine Weihnachtsdeko und dieses, ach, ich feiere das irgendwie, dieses Hygge-Feeling in den Wochen vor Weihnachten. Das spüre ich, dass ich das dieses Jahr so doppelt ausnutzen muss. Vielleicht muss ich das vom letzten Jahr jetzt nochmal nachholen.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall richtig gut, dass du das jetzt schon hast, weil ich finde, meistens kommt man ja viel zu spät da erst rein. Wie ist es von deinem Gefühl her so? War es eine gute Entscheidung, nach Finnland zu gehen? Bist du froh drüber? Oder denkst du manchmal, wie wäre das gewesen, hätte ich in Deutschland angefangen zu arbeiten?
Ja, sowohl als auch. Wir haben da mit meinem Freund irgendwie auch in letzter Zeit voll viel drüber gesprochen. Wir fühlen uns total wohl hier. Es ist irgendwie ja sowieso voll schön, dass wir jetzt meine Family so nah bei uns haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen babysittertechnisch ganz praktisch. Was meine Arbeit angeht, bin ich auch voll zufrieden. Das wäre, glaube ich, in Deutschland ein bisschen anders. Wir hatten das ja in den ersten Folgen schon ein bisschen so aufgegriffen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeitszeiten und ja, mit der Gestaltung des Arbeitsalltags.
Ja.
Aber es ist schon auch, ja, jetzt halt auch jahreszeittechnisch, denke ich mir schon so, okay, so diese Dunkelheit ist halt schon irgendwie next level und es wird ja die nächsten Wochen noch schlimmer. Und was mir schon auch manchmal fehlt, sind halt so die ganzen Freunde, die man in Deutschland zurückgelassen hat. Wobei man das schon, glaube ich, auch ein bisschen romantisiert. Ich denke da noch sehr schnell an die Zeit zurück, wo wir alle noch in Ulm studiert haben. Das ist ja eigentlich auch gar nicht mehr so. Die meisten sind ja in andere Städte gezogen. Von daher, zusammenfassend, für den Moment sind wir zufrieden. Aber klar sind hier und da noch Hürden, die auf einen zukommen. Aber ich glaube, die hätte man überall, egal wo man wäre, jetzt aktuell.
Auf jeden Fall, genau. Ja, das ist wirklich so mit den FreundInnen, auch ob du jetzt in Köln sitzen würdest, Lotta, oder in Finnland bist, ist halt Gott sei Dank durch FaceTime und so einfach so gut zu überbrücken.
Voll.
Und ist dann für den Moment eigentlich egal, vor allem, weil man dann doch irgendwie sehr mobil ist und sich dann doch irgendwie ab und zu ja mal sehen kann. Klar ist vielleicht die Planung im Vorhinein so ein bisschen größer, wenn man nicht im gleichen Land lebt, aber ja, letztendlich, ne, ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich die Freunde im Land dann häufiger sieht.
Ja, die Planung wäre genauso groß, also oder ähnlich. Beinahe genauso groß. Man müsste sich genauso ein Wochenende frei nehmen, wenn ich jetzt beispielsweise in Köln wohnen würde. Also da könnte man jetzt auch nicht abends mal für eine Stunde vorbeigehen, was natürlich schon, also an die Zeit denke ich sehr gerne zurück, als wir alle in einer Stadt gewohnt haben.
Ja, da müssen wir auch unbedingt nochmal drüber sprechen, auch in unser WG-Leben, wie das so ablief. Ist natürlich schon geil, wenn du so next door jemanden hast und immer zur gleichen Zeit auch los musst und die gleichen Uni-Veranstaltungen teilst. Also es war ja über die Freundschaft hinaus auch noch irgendwie so ein, ja, wenn man noch Kommilitonin ist, dann ist es irgendwie alles nochmal, kann man noch mehr nachvollziehen, was so.
Ja, man teilt irgendwie alle Höhen und alle Tiefen miteinander. Richtig, das war
genau.
Schön.
Ne? Das war irgendwie ganz cool. Aber ja, heute wollen wir über was anderes reden.
Ja.
Heute wollen wir ja nochmal über eine total besondere Zeit reden. Doch, kann man schon sagen. Einen besonderen Anteil der Vorklinik und eben auch eine besondere Zeit, die damit nochmal in der Vorklinik einhergeht. Und zwar soll es heute nochmal um die Anatomie gehen.
Ja, genau. Unser One and Only Anatomie-Special.
Ja, die Anatomie ist ja ein Teilgebiet von der Medizin. Und da geht es einfach darum zu erklären, wie sind Körperteile, Organe, Gewebezellen, eigentlich quasi bis auf das Kleinste des Körpers, wie ist das strukturiert, wo ist die Lage? Und genau, das ist so ein bisschen der grobe Überblick quasi, den man dem Fach geben kann. Und in Ulm war das nicht nur in einem Semester, sondern über die Vorklinik verteilt.
Ja, nicht so ganz einfallsreich. Anatomie A, B und C genannt, diese Kursreihe. Und im ersten Semester war es in Form von einer Vorlesung und einem Praktikum, eben Anatomie A. Da haben wir quasi alles einmal, haben wir so die Basis gelegt. Wir haben alles einmal so im Groben durchgesprochen, gelernt, so ein bisschen auch Embryologie gelernt. Das heißt, wie die Gewebe und die Organsysteme entstanden sind von quasi der ersten Zelle an und wie sie dann quasi in der Entwicklung aufgebaut worden sind. Und ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wurde so der Grundstein gelegt, worauf dann in den darauffolgenden Semestern aufgebaut wurde. Im zweiten Semester wurde es nämlich ein Ticken genauer. Da hieß es Anatomie B und für uns eigentlich nur Histo. Es ging nämlich um die Histologie, da durften wir mikroskopieren. Das war dann auch der Unterschied zur Vorlesungsreihe Anatomie A. Das war eher makroskopisch und in der Reihe B, also Histo, ging es eher um die Mikroskopie. Heißt, da haben wir genau die gleichen Organe, Gewebe, Organsysteme gelernt, aber jetzt eben viel, viel genauer und auf Zellebene. Ich hatte so eine Hassliebe zu diesem Fach. Ich fand es einerseits total spannend und interessant, andererseits fand ich es aber auch einfach nur trocken teilweise und irgendwie zeitweise konnte ich mich gar nicht so dafür begeistern. Wie ging es dir damit, ja. Sophie?
Man musste ja immer so Zellen zeichnen.
Oh.
Ja, war jetzt nicht so der Hammer, muss ich sagen. Also ich war nicht so der Histo-Fan. Ich mochte die Makroskopie deutlich lieber, fand es viel spannender. Da musste man ja auch lernen, also nicht nur die Zellen zeichnen und sich angucken, das geht ja noch, aber man musste ja auch so komisch, in welcher Färbung ist das gefärbt und so, damit man irgendwie die Zellen da sehen kann. Und ich bin jetzt nicht so die allergrößte Künstlerin oder mir macht das nicht so viel Spaß. Ich glaube, naja.
Und ich habe auch in diesem Semester einfach sehr, ja, ich war einfach sehr überzeugt davon, wieso ich eigentlich eher Medizin studiere und nicht Kunst.
Ja, voll. Und weißt du noch, manchmal, wenn man irgendwie dann doch den Abend vorher feiern war und man so, oh Gott, einfach auf seinem Mikroskop da eingepennt ist, weil es hat ja niemand so richtig gesehen, und man dann so einen Abdruck hatte um sein Auge rum, einfach weil man auf seinem Mikroskop die ganze Zeit da durchgeguckt hat. Ja.
Ich fand auch dieses Zeichen einfach so ein Pain. Wir haben ja immer, ich weiß nicht, ich verbinde mit diesem Semester auch einfach Bleistifte. Wir haben ja immer mit Bleistiften gezeichnet und dann musste man ja manche Zellen ausmalen mit diesem Bleistift. Und dann auch diese, die Zellen und die Zellhaufen, kann man das so sagen, die wurden ja auch so random immer beschrieben. Weißt du noch, so perlenkettenförmig oder so.
Ja, ja, total. Und genau neben dem, das ging ja eigentlich noch im Vergleich, ne? Aber neben dem mussten wir einfach ein komplettes Buch auswendig lernen, weil unser Prof so da drauf abgegangen ist und das so toll fand.
Das war auch ein super tolles Buch.
Ja, das war immer echt ein bisschen anstrengend. Also da war das Praktikum noch toll dagegen.
Was da ja dann auch noch war, weißt du noch, die Klausur war so ein bisschen anders. Also wir hatten, glaube ich, 3 verschiedene Klausuren und am Ende hat dann die Gesamtpunktzahl gezählt. Weißt du das noch? Dass man Punkte sammeln musste.
Wurde zusammengerechnet einfach.
Genau, und ich meine 2 davon oder so. Ein Teil davon war auf jeden Fall mündlich, beziehungsweise dann musste man mikroskopieren und zeichnen. Und ich meine, die allerletzte Klausur war dann so eine eine klassische schriftliche Klausur, die wir im Studium hatten. Das hat auch nochmal für Nervenkitzel gesorgt. Ja, und dann war mit dem zweiten Semester und mit dem sehr histologielastigen Semester das erste Studienjahr abgeschlossen. Das fand ich auch nochmal einen sehr wichtigen Meilenstein.
Stimmt.
Und dann kam ja das PrEP-Semester. Das kann man vielleicht auch dazu sagen, in Ulm findet der PrEP-Kurs, also der Kurs, wo wir die Anatomie nochmal an einem Körperspender lernen und vertiefen, der findet im dritten Semester statt. Aber ich weiß noch, zum Beispiel München, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals zumindest, die haben, glaube ich, damit angefangen. Die hatten das direkt im ersten Semester.
Ist das, finde ich, auch nochmal heavy. Unis.
Weißt du noch, wie es dir das erste Mal in diesem Präpariersaal ging? Das war ja, ich glaube, im ersten oder zweiten Semester hatten wir so einen Schnuppervormittag.
Genau, im ersten Semester. Ich weiß noch, dass dann irgendwie der Jahrgang über uns oder so hat irgendwas vorgestellt. Und ich weiß noch, wie die Stimmung so richtig angespannt war, weil alle waren irgendwie voll aufgeregt und dann haben die gesagt, ja, manchmal kippen ja auch da Leute um. Und ich dachte mir wirklich die ganze Zeit nur, als ich da stand, so, ich bin überhaupt nicht so eigentlich, dass ich jetzt irgendwie schnell umkippen würde. So geht's mir eigentlich nie. Und dann habe ich schon so richtig gemerkt, so, oh Gott, jetzt bin ich voll aufgeregt, nicht, dass ich da umkippe. Ich habe die ganze Zeit irgendwie darüber nachgedacht, ob ich jetzt da umkippen könnte oder nicht.
Ich habe auch nur daran gedacht und die ganze Zeit so Muskelpumpe mit meinen Beinen gemacht, damit ich mir denke, so, okay,
ich glaube, noch extra irgendwie gut gefrühstückt und mich so richtig crazy drauf vorbereitet, also ob das ein richtiger extremer Special-Tag wäre. Aber es war schon was ganz Besonderes und ja, ich fand es aber, glaube ich, gut, einmal in diesem Saal gewesen zu sein, bevor es dann so richtig, ja, ernst wurde.
Total, aber irgendwie war man dann doch im Reparierkurs total aufgeregt nochmal. Man war ja auch so eingeteilt in so Gruppen. Und am Anfang, ich weiß noch, als wir das erste Mal mit dem Körperspender dann in Kontakt gekommen sind, ja, als wir dann, das ist ja auch alles sehr respektvoll abgelaufen, muss man schon sagen. Und da war das schon irgendwie nochmal krass, dass man jetzt da irgendwie davor stand und sich dann auch gedacht hat, okay, das ist ein Mensch, der ja im Ganzen vor einem liegt und wir fangen jetzt an, den halt aufzuschneiden. Das fand ich schon irgendwie verrückt.
Voll. Fand ich auch. Aber ich muss auch sagen, ich fand, das war aber diese respektvolle Stimmung, das von den Dozentinnen her, das war irgendwie auch gut umgesetzt, fand ich. Also
ja,
ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendjemand, also es haben alle verstanden, dass jetzt auch kein Platz für blöde Witze gewesen wäre oder so. Also die Stimmung war schon sehr, die war sehr aufgeregt und schon auch ein bisschen angespannt, aber sehr respektvoll. Das fand ich eigentlich schön, wie die das geschafft haben, diese Stimmung da reinzubringen.
Auf jeden Fall. Na, man muss ja aber auch sagen, also auch jetzt geht es mir noch so, wenn ich zu jemandem ins Zimmer komme, eine Patientin oder einen Patienten, der verstorben ist, dass es mir auch immer noch so geht, dass ich da irgendwie
voll
großen Respekt habe. Und dass man, das nimmt man, glaube ich, auch nie auf die leichte Schulter. Und genau, ich fand das auch schön, weil das sind ja irgendwie eine Gruppe von jungen Erwachsenen und man ist ja manchmal einfach albern, gerade auch wenn man irgendwie mit der Situation nicht gut zurechtkommt. Und das war aber da gar nicht so. Und ich fand es voll schön, wie sie es gemacht haben. Ich wollte noch mal kurz was zur Körperspende sagen. Es ist so, dass man halt schon vorher ausmacht mit der Uni, dass man, wenn man verstorben ist, seinen Körper an das anatomische Institut eben spendet. Da gab es in Ulm auch, das fand ich auch richtig cool, so einen Film über potenzielle Spender und Spenderinnen, was so die Beweggründe sind. Und man musste irgendwie aus einem gewissen Umkreis kommen und sich vorher eben schon festlegen. Und manche haben das dann eben gemacht, weil sie gerne wollten, dass die Forschung eben weitergeht. Teilweise war es dann eben auch so, dass sie in der Familie irgendwelche Fälle hatten, wo dann irgendwie klar war, okay, es war jetzt irgendwie eine Krankheit oder so, oder und die wollten dann einfach aus persönlichen Schicksalen raus, dass halt neue Ärzte gut ausgebildet werden. Und man muss auch sagen, dass es natürlich auch finanziell irgendwie eine Entlastung bringen konnte, weil man sich dann nicht darum kümmern muss, wie man beerdigt wird. Das hat tatsächlich auch teilweise eine Rolle gespielt. Am Ende, um zur Beerdigung einmal zu kommen, ist es auch so, dass halt alle KörperspenderInnen dann zusammen quasi eine Trauerfeier bekommen haben, die auch durch uns dann organisiert worden ist. Es war eigentlich auch echt sehr festlich, muss man sagen. Da hat auch ein Chor gesungen, es wurden Reden gehalten und genau, das wurde dann für alle einmal zusammen gemacht im Ulmer Münster.
Und ich glaube auch, oder ich fand, diese Feier war sowohl für uns Studentinnen sehr bedeutsam, als auch für die Angehörigen der Spenderinnen. Ja. Also ich glaube, da hatten alle was von dieser Veranstaltung und das war irgendwie ein schöner Abschluss für alle, egal in welcher Art und Weise.
Ja, fand ich auch, genau. Und auch super wichtig, ne? Weil man muss sich ja mal überlegen, die wenigsten Leute setzen sich ja tatsächlich mit ihrem eigenen Tod auseinander. Je älter sie werden, desto mehr natürlich. Aber es sind ja wenige Menschen dazu bereit und ich kann es auch verstehen. Ich wüsste tatsächlich auch nicht, ob ich das selber machen würde oder nicht. Klar, für unsere Ausbildung ist es halt essentiell, ne? Und von daher finde ich es eben auch wichtig, dass es einfach so vielleicht auch nochmal Aufmerksamkeit bekommt, auch indem man eine gute Trauerfeier dann da am Ende macht und da auch irgendwie nochmal seinen Respekt denen zollt und genau, einfach nochmal sagt, was das auch besonders ist.
Ja. Einfach nochmal Danke sagen kann. Ich fand es irgendwie, man konnte sich da bedanken.
Voll.
Das Präpsemester war voll mit Höhen und Tiefen. Ich muss sagen, im Nachhinein hatte ich das Gefühl, es hat mich sowohl psychisch als auch physisch einmal völlig auseinandergenommen. Und ich habe dann aber gleichzeitig gelernt, mich wieder irgendwie aufzubauen und zusammenzufügen. Und es war so, ich glaube, das hatten wir letzte Folge schon genauso gesagt, da hatten wir unsere höchsten Höhen und unsere tiefsten Tiefen. Also ich weiß jetzt nicht, ich würde vielleicht gerne noch so 1-2 Wochen von diesem Semester wieder leben. Aber dieses ganze Semester nochmal wiederholen, nein, danke.
Ja, also man muss halt sagen, dieses Semester bestand aus wahnsinnig viel Lernen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Allein im Körper gibt es allein 656 Muskeln.
Oh.
Und wir mussten einfach ja lernen, wie heißen die, wo sind die, von wo bis wo gehen die.
Genau,
welche Ursprung, Funktion Ansatz, haben die?
Innovation. Genau. Ja, Funktion, true.
Ne? Durchblutung. Welche Funktion haben die und welche, genau, und welche Nerven sind dafür verantwortlich, dass die funktionieren?
Und dazu muss man ja sagen, dann musst du ja davor noch oder währenddessen oder danach, das kam ja immer drauf an, du musst ja nicht nur den Muskel mit diesem Verlauf und Nerven und Pipapo lernen, sondern du musst ja davor auch die Nerven lernen. Du musst lernen, was es für Nerven gibt. Welche können diese Muskel überhaupt innervieren?
Richtig.
Welche Blutgefäße können überhaupt dorthin fließen oder von dort wieder abfließen? An welchen Strukturen kann dieser Muskel überhaupt erstmal ansetzen oder entspringen? Also das, man hat einfach
genau, alles du musst gelernt. Auch die Knochen dazu lernen und die und Sehnen
hast,
und
du hast
alles.
Nicht nur den Knochen gelernt, sondern du hast halt einfach jeden Bobbel an diesem Knochen gelernt, weil jeder Bobbel an diesem Kackknochen auch noch eine einzelne Bezeichnung hat. Wo ich mir denke, ey, wem war mal so langweilig, dass er das alles irgendwie benannt hat? Ich komme immer noch nicht drauf klar. I don't know.
Ja, und da muss man sagen, dass dieses dass das alles, was wir jetzt erzählt haben, war ja nur ein kleiner Teil.
Ja.
Also die Muskeln, so. Und dann gibt es noch so viele andere Dinge, die man halt einfach lernen muss. Die ganzen Organe, das Gehirn mit den ganzen Nerven. Ich meine, da hatten wir jetzt einen Teil schon bei den Muskeln, aber es ist ja nicht alles nur da. Und es ist einfach so viel.
Nee.
Und deswegen, man lernt den ganzen Tag. Und ich fand es halt krass, weil man halt so lernen musste, wie man lernt nochmal. Nochmal anders als davor in den beiden Semestern und musste ja einfach versuchen, in kurzer Zeit möglichst viel zu lernen.
Voll.
War auch super spannend, aber ja, voll viel.
Voll. So eine grobe Struktur wurde ja schon vorgegeben. Also wir haben jetzt irgendwie nicht einfach wild draus losgelernt und zuerst die Fußknochen gelernt und dann im nächsten Satz die Hirnnerven, sondern die ersten Wochen ging es um die untere Extremität. Da war es schon sehr knochen- und muskelhaltig, was so den Inhalt anging, weil die untere Extremität halt einfach viel aus solchen Strukturen besteht. Dann kam, glaube ich, die obere Extremität, auch quasi same shit, aber halt an einer anderen Stelle vom Körper. Dann, das weiß ich noch, das war kurz vor Weihnachten, hatten wir da das dritte Testat. Da ging es um den Situs, also um die ganzen inneren Organe. Das fand ich aber ehrlich gesagt, also ich persönlich fand das eigentlich eine ganz nette Abwechslung, weil man ja bei der unteren Extremität und bei der oberen Extremität viel eben Knochen lernen musste, Knochennamen und diese Muskeln. Das war für mich persönlich einfach der größte Pain mit diesem Ursprung, Ansatz, Innovation, WhatApps. Das war einfach nur auswendig lernen und dann bei diesem Testat auskotzen. Also man hatte nach jedem großen Teilgebiet ein Testat. Bei 3 Gebieten war das Testat mündlich und bei 2 schriftlich.
Mhm.
Und da hatte man einfach alles wieder ausgekotzt, was man die letzten Wochen in sein Gehirn reingeballert hat. Und das beruht jetzt nicht auf irgendeiner Untersuchung oder einer Forschung. Aber ich würde behaupten, danach hat man, keine Ahnung, 60% wieder sofort vergessen, so ungefähr. So hat sich das zumindest angefühlt, nachdem man das dann in diesem Testat einmal alles nochmal gut und korrekt wiedergeben konnte. Genau, wo waren wir? Beim Situs, genau. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann im neuen Jahr ging es weiter mit Kopf und Hals. Und dann das Grand Finale war das Nervensystem.
Genau.
Und dann war man durch. Sowohl, wirklich mit dem Lernen, als auch ich war auch einfach körperlich und geistig völlig durch.
Völlig, völlig am Ende, ja. Naja, das war halt so, dass wir die ganze Zeit gelernt haben, also wenn wir quasi Freizeit hatten von der Uni. Und wenn wir Uni hatten, standen wir halt im Präpariersaal.
Mhm.
So viel anderes war das Semester eigentlich gar nicht, oder? Also es war, glaube ich, 2 oder 3-mal die Woche, dass wir im Präpsaal standen.
Ja. Ich überlege.
Und der Rest der Zeit ging halt fürs Lernen drauf.
Epidemiologie. Hatten wir das nicht ganz am Anfang? War das da? Verwechsel ich was?
Kann sein. Irgendwas war auf jeden Fall, glaube ich, noch nebenbei. Aber es ist irgendwie alles untergegangen neben.
Ja, wie man merkt, gell, das hatte, also der Prep-Kurs hat einfach alles eingenommen.
Uns geschluckt, ja.
Voll.
Wie man es am besten gelernt hat, ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen unterschiedlich. Die meisten von uns haben mit Atlanten gelernt, also es sind quasi Bildbände mit so ein bisschen Text, wo man einfach sehr, sehr gut die Strukturen sehen und erlernen konnte. Es gab auch verschiedene Bücher, wo es halt sehr viel Text und wenig Bilder gab, was einfach für Anatomie, was halt was wirklich total Bildliches ist. Ja, wie gesagt, manche lernen damit, aber puh.
Ja, ich finde die Anatomie, die erklärt sich ja irgendwie, ja, es kommt drauf an, aber wenn man jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwelche Muskeln oder so auswendig lernt, dann ist es halt einfach Fakt und das,
ja.
Da muss man jetzt irgendwie nicht viel nachvollziehen können, sondern es ist einfach nur, deswegen fand ich persönlich die Atlanten ganz gut, weil man einfach ein Bild hat und dann lernt man das einfach auswendig und das sind, muss man sagen, einfach fette Schinken, die man einfach auswendig lernen muss.
Ist richtig verrückt. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt und heute einen rausgeholt von den Atlanten. Also da gibt es halt verschiedene Reihen. Und das sind einfach bestimmt 3 große Bücher, die bei mir da sind. Und die sind bestimmt so, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter insgesamt dick. Und die haben wir einfach komplett auswendig gelernt. Das ist halt schon völlig verrückt.
Aber ich muss sagen, ich nutze sie immer noch. Also das war eine sehr langfristige Investitionen, und zwar finde ich die sehr gut für Pamela Reif Home Workouts. Die sind ein perfektes Gewicht. Das sind, glaube ich, so 10 Kilo oder so. Und ey, beim Squatten, I love it. Also kann ich sehr empfehlen. Lohnt sich die,
dachte,
die
jetzt, sich oh Gott, zu holen. Was gibst du denn danach? Aber ja. Welcher Muskel ist das?
Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal aufgemacht habe. Kann man eher so in Jahren zählen als in Monaten oder Wochen.
Ja, tatsächlich in der Vorklinik wahrscheinlich.
Ja.
Ja, genau. Und dann gab es noch irgendwie manchmal so online interaktive Sachen, auch ganz cool. Ich glaube, da gibt es auch immer mehr solche Sachen. Manche waren auch so Karteikartenlerner und ich weiß noch, unsere Mitbewohnerin, die hatte ein Ausmalbuch. Auch ganz geil.
Oh ja. Ich finde auch, da hat man dann, oder ja, vielleicht auch spätestens da, hat man dann auch irgendwie so ein bisschen für sich rausgefunden, wie man denn am besten lernt. Also davor war das so ein bisschen so improvisieren und dadurch, dass man halt so wenig Zeit hatte und aber so viel Inhalt, hatte man echt einen Vorteil, wenn man dann für sich so ein bisschen rausgefunden hatte, was für ein Lerntyp man eigentlich ist.
Ja.
Wie hast du immer gelernt? Weißt du das noch?
Ich bin ein sehr visueller Lerner und deswegen war für mich eigentlich Anatomie auch ganz gut. Es ist mir nicht super leicht gefallen, aber also gerade so bei, man muss ja nicht nur lernen, wie es ist aufgebaut, sondern natürlich auch die Funktion und so, gerade auch bei den Organen kommt es ja auch nochmal mit dazu, aber ja, also keine Ahnung, wie hat man gelernt, genau, also viel halt so durch diese Bildbände tatsächlich und dann als so die Neuroanatomie, also Nervensystem ging tatsächlich, glaube ich, einfach viel mit so Lesen und Markieren. Man hatte ja dann auch gar nicht so viel Zeit, das nochmal alles durchzugehen, sondern man musste es irgendwie verstehen mit einem Mal, weil man halt irgendwie nur 2 Wochen Zeit hatte und dann hat man so ein Buch durchgearbeitet in den 2 Wochen und dann war es so, ja, okay, jetzt müssen wir es halt irgendwie können. Ja, wie war es bei dir?
Voll. Ich weiß auch noch, ich habe, das waren ja dann irgendwie auch ganz viele neue Vokabeln, dadurch, dass irgendwie, ja, wie vorhin schon gesagt, alle Bobbeln an den Knochen irgendwelche noch auf fancy Bezeichnungen hatten. Da weiß ich noch, dass ich erstmal das Wort gelernt hatte, indem ich das so gefühlt 20 Mal auf ein Blatt geschrieben habe und dann konnte ich das Wort an sich und konnte es schreiben. Und dann, ich bin auch ein sehr visueller Lerntyp und dann einfach auch wiederholen, 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 für mich selber aufsagen, sich gegenseitig abfragen. Dafür fand ich das super, dass wir in einer WG, also in einer Medizinerinnen-WG quasi gewohnt haben, dass man sich da gegenseitig abfragen kann und einfach Sachen die ganze Zeit wiederholen und runterreden kann. Das war so, wie ich es mir merken konnte.
Genau, ich weiß auch noch, jetzt, wo wir so darüber reden, ist irgendwie voll spannend, wie das so wiederkommt. Ich habe zum Beispiel gar nichts aufgeschrieben, sondern habe immer markiert und ganz viel tatsächlich immer mich vor mich hingeredet. Also so, deswegen war ich auch nie so die allergrößte BIP-Lernerin, weil ich immer das irgendwie so, als wenn ich einen Vortrag halte, quasi vorsprechen musste und dann dadurch gelernt habe, durchs Lesen und gleichzeitig Aufsagen sozusagen. Stimmt, jetzt wo wir darüber reden, ja, gerade wenn es um die Texte ging. Also klar, teilweise halt so die Bilder, die man dann irgendwie noch wusste, aber viel so laut vorreden, ja, stimmt.
Aber dazu muss ich sagen, das habe ich auch von dir gelernt. Also davor habe ich habe viel Zeit in der Bib verbracht, zum Teil vielleicht auch schon zu viel, und dann eben auch viel geschrieben und mir Sachen angeschaut und da nochmal wiederholt und für mich vielleicht auch eher im Kopf aufgesagt, bis ich dann eben ja manchmal Tage auch zu Hause gelernt habe, wo du dann eben auch daheim warst und ich das gehört habe, wie du das immer aufsagst. Und am Anfang war ich ein bisschen so, oh mein Gott, weirdo. Und dann habe ich es irgendwann probiert und am Anfang habe ich mich auch sehr weird dabei gefühlt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, das bringt echt was. Mhm. Und dann fühlt sich das irgendwann auch ganz natürlich an. Oder irgendwann ist es einem halt auch völlig egal, dass man da so einen endlosen Monolog führt. Aber das, ja, da habe ich eben von dir diese Lernart abgeschaut und für mich dann eben rausgefunden, dass die auch zu mir passt. Also danke dafür.
Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, weil es mir auch immer zu wenig Zeit war, also um noch Sachen aufzuschreiben oder so. Und dann war, glaube ich, am Anfang auch noch anders. Aber wenn man dann gemerkt hat, okay, boah, ich habe nur 2 Wochen Zeit und muss halt in der Zeit so ein komplettes Buch auswendig lernen, dann habe ich immer gemerkt, so, dass es für mich einfach zu knapp ist, so wenn ich jetzt auch noch Sachen aufschreiben müsste. Von daher habe ich dann irgendwie geguckt, okay, was ist jetzt effektiv und schnell. Aber ich glaube eben, wie gesagt, da ist jeder irgendwie anders. Viele haben ja auch irgendwie die Karteikarten sehr gerne gemocht, wo einfach schon so ein bisschen vorgefertigt das draufsteht. Genau, und wir haben uns viel abgefragt, das muss man ja auch sagen, dass man da irgendwie, das hat richtig viel geholfen.
Voll. Ich finde jetzt rückblickend auch, dieses Semester, da hat sich auch gefühlt alles nur um Medizin und halt eben um Anatomie gedreht. Ich glaube, in Ulm ist es so, dass die Uni auf so einem Hügel ist und wir zum Beispiel haben damals unten in der Stadt gewohnt und man ist dann immer mit dem Bus hoch und runter gefahren und man, ja, hatte ja kein Leben neben dem Preppen so gesehen und konnte sich dann auch gefühlt über nichts anderes unterhalten und ich kann mir jetzt im Nachhinein echt nur vorstellen, was sich andere Menschen drumherum, andere Mitfahrende sich gedacht haben, wenn wir uns da echt nur über irgendwelche random anatomischen Strukturen.
Ich will
zum Teil auch gar nicht wissen, was wir da so alles besprochen haben, weil man da auch so gar keinen Filter hat. Und das ist für einen selber in dem Moment so normal und so, so krass der Alltag, dass sich das zum Teil eben für Außenstehende echt, ja, sich sehr verrückt angehört haben muss.
Wir haben halt gelernt und dann haben wir das Gelernte quasi ja an unserem Körperspender repariert und haben uns das da angeguckt. Mhm. Und dann redet man halt einfach die ganze Zeit auch über den Körperspender, den man dann da liegen hat und was man da präpariert hat und so. Mhm. Und genau, also der Tag bestand halt manchmal wirklich von Aufstehen bis Schlafen gehen aus Lernen, also eigentlich die meiste Zeit. Und viel anderes hat man nicht gemacht und natürlich tauscht man sich dann aus. Aber ja, klar, es ist schon super weird. Und Lotta, weißt du noch, so diese, man hatte ja so Prep-Kittel an. Und die mussten halt irgendwann gewaschen werden. Und dann wurde man halt eingeteilt in seiner Gruppe mit, was weiß ich, 10 Leuten oder so, hatte man halt an einem Körperspender gearbeitet sozusagen. Und dann müssen halt diese Kittel dann, ich weiß nicht in was für einem Abstand, aber halt gewaschen werden. Und dann muss die halt einer mit nach Hause nehmen. Und dann kriegt man halt so einen fetten Sack mit. Und ich meine, wie sollen wir die nach Hause gebracht haben? Natürlich sind wir damit in die Bahn und haben halt das runtergenommen. Und das in unserem WG in unserer WG-Waschmaschine diese Kittel gewaschen.
Ich glaube, für uns Medizinerinnen war das irgendwie okay, weil wir ja täglich damit zu tun hatten. Aber wir hatten dann eben während dieses Prep-Semesters auch noch mit einem Nicht-Mediziner zusammengearbeitet. Boah, ich glaube, der hat uns echt für verrückt erklärt. Ich muss dazu irgendwie auch sagen, ich würde behaupten, echt recht hart im Nehmen. Also mir wird irgendwie nicht schnell, auch jetzt im Alltag, schlecht von Körpersekreten, whatever. Aber dieses Fettgewebe, was wir präpariert haben, das hat mich einfach mal so krass an Rührei erinnert. Und ich konnte dieses ganze Semester kein Rührei essen, weil ich das so krass damit in Verbindung gebracht habe. Und dieses, ja, in Anführungszeichen, Rührei hatte man dann halt auch teilweise in seiner Waschmaschine beim Kittelwaschen. Na gut, 90 Grad Wäsche regelt.
Auf jeden Fall. Boah, ja, also wir sind halt, das ist halt schon krass, ne? Auch so beim Essen oder so dachte ich mir manchmal auch, was unser Mitbewohner da sich manchmal anhören muss, weil wir halt völlig abgestumpft da sind.
Hey, Hut ab.
Wirklich.
Hut ab, er hat's ausgehalten. Ich glaube, er hat jetzt kein Trauma davon. Also zumindest sieht er uns nach wie vor freiwillig und trifft sich mit uns. Sehe ich als ein gutes Zeichen. Sophie, lass uns nochmal über die höchsten Höhen dieses Präp-Semesters sprechen. Zum einen natürlich auch der letzte Tag im Präp-Saal, aber auch zwischendrin die Partys nach den Testaten. Huiuiui.
Oh ja, war schon immer besonders, weil man einfach so eine Last von einem abgefallen ist, wenn man dieses Testat bestanden hat. Und man muss ja sagen, man hat ja dann auch schön Daydrinking gemacht und sofort halt angestoßen.
Oh ja.
Testat vorbei, rausgekommen, sofort gab es irgendwas zu trinken.
Was aber auch irgendwie gefährlich war, weil man hatte ja irgendwie die letzten Wochen ja, also, boah, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so, also gefühlt keinen Tropfen Alkohol zu sich genommen, weil man sich das irgendwie, also keine Ahnung, da wird es sicherlich Leute geben, die das anders angegangen sind, aber ich für mich konnte das halt einfach für mich nicht leisten, da irgendwie einen Katertag zwischendrin mal zu haben während der Lernzeit. Gar nicht, ja. Und deswegen habe ich halt einfach bis auf diese Testate eigentlich gar nichts getrunken. Und dann hat man ja an dem, also ich weiß nicht, ich war dann schon auch sehr nervös davor.
Ja, total.
Ich habe dann meistens auch nicht gut gefrühstückt, vielleicht auch ein bisschen schlecht geschlafen. Man hatte gefühlt eben einen Schlafmangel des Zorns.
Mhm.
Und dann hat man quasi nach dem Testat, wo dieser ganze Stress von einem abfällt, auf nüchternen Magen irgendwie Alkohol, es hat sich gleichzeitig gut angefühlt, aber andererseits war es auch huiuiui.
Ja, man war halt einfach wild. So happy, ne? Und dann kamen alle raus und gerade nach diesen mündlichen Prüfungen und dann hat man halt sofort mit seinen Freundinnen, die halt ja alle vor Ort waren, das war ja richtig cool, konnte man halt sofort anstoßen.
Ja.
Und dann war man immer abends feiern und gerade in Ulm war das ja so besonders, dass man sowieso bei den Partys häufig andere Mediziner getroffen hat.
Eigentlich nur. Ich habe das Gefühl, das war so eine richtige Familie.
Ja, genau. Und da war das halt nochmal besonderer, weil da hat man halt abends wirklich immer auch sein Semester ja vor allem getroffen.
Ja.
Und war nochmal mit den ganzen Leuten, hat mit denen angestoßen und alle waren total erleichtert. Und diese
alle
Stimmung
hatten so
war
gute Laune,
so
das
toll.
War so besonders. Ja. Oh. Ja. Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vielleicht so eine Woche vor einem Testat mitnehmen. Ja. Dann das Testat und dann die Party.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir danach immer einen Putztag gemacht, weiß ich noch, weil unsere Wohnung ja jetzt auch dann es wirklich nötig hatte.
Oh ja.
Und dann
ging
es auch wieder weiter. Ja,
ja, dann ging es quasi von vorne los und das ganze 5-mal.
Richtig. Ja, das Stresslevel war schon immens, ne? Also man hat halt wirklich von morgens bis abends gelernt, würde ich jetzt, glaube ich, rückblickend auch anders machen, also mehr Pausen da wahrscheinlich einbauen, aber man hat halt irgendwie so viel Druck gehabt auch und ich weiß noch, dass man manchmal nachts aufgewacht ist.
Und das
ist.
Wusstest du ja damals nicht, ob du dir das halt leisten kannst oder ich wusste das zumindest nicht, ob ich mir das jetzt leisten kann, dann einen Tag einfach mal nichts zu machen, weil man gefühlt dann nur diese eine Chance hat, weil man will ja auch irgendwie nicht durch das Semester durchfallen, weil also so viel Spaß hat das jetzt dann auch wieder nicht gemacht, dass man das Ganze nochmal von vorne machen wollen würde, zumindest nicht freiwillig. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich habe einfach mein ganzes Leben aufgeopfert, um dieses Semester zu bestehen. Aber jetzt so im Nachhinein, es war halt auch gerade deshalb so besonders, weil es so krass anstrengend war.
Mhm.
Und ich denke mir irgendwie, es hat mir, also ich bin auch einfach persönlich super krass dran gewachsen.
Würde ich auch so sagen. Und ich finde auch, es hat nur funktioniert dadurch, dass es so interessant war.
Mhm. Ja.
Also man hat ja irgendwie immer mal wieder gemerkt, so oh, krass, ja, was man alles gelernt hat in letzter Zeit. Ich finde, darauf konnte man dann schon immer darauf zurückblicken, dass man am Anfang immer dachte, boah, das schaffe ich niemals. Und dann kam man so rein in so einen Flow und dann hat man irgendwie voll viel gelernt. Und das war schon cool. Obwohl ich sagen muss, dass ich echt in der Zeit hatte ich schon so ziemlich viel Struggle. Klar, also man wächst natürlich am Ende dadurch am meisten. Aber da habe ich auch zwischenzeitlich mal gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das packe.
Ja, doch. Also ich hab sehr viel an mir gezweifelt, sehr, sehr viel. Aber umso schöner war es dann auch, die Bestätigung zu bekommen, wenn man ein Testat bestanden hat und dann dachte so, okay, ich weiß jetzt im Nachhinein auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie gut, also mit welcher Note ich die bestanden habe. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war keine Einzelschülerin, war mir auch aber sowas von Bums, also mir war es einfach nur wichtig, da zu bestehen. Völlig egal.
Ja, darum geht es ja auch. Also das war ja zum Glück das Gute bei uns in meinem Studium, dass es überhaupt nicht auf die Noten ankam und es immer hieß, 4 gewinnt.
Voll.
Ne, weil letztendlich, voll. Ja, ganz ehrlich, und gerade bei diesem mündlichen Testat, man muss ja auch sagen, dass die Prüfer, Prüferinnen sehr unterschiedlich sind und einfach auch vom Niveau her manche einfach da jeden durchkommen lassen und manche nicht.
Es war teilweise gar nicht mehr objektiv irgendwie, fand ich jetzt die Benotung oder die Prüfweise.
Ja, genau. Also dann, wenn manche irgendwie super kleine Details abfragen und andere nur so grob die Basics, dann hatte man auch manchmal einfach Glück oder Pech so. Und von daher ist es einfach, finde ich es total gut, dass bei uns nicht drauf ankommt, ob man jetzt eine 1 hat oder eine 4. Hauptsache, man ist durch ist durch. Und dann, ja, hatte man irgendwie das rum.
Voll, durch ist durch. Sophie, lass uns mal noch testen, ob durch ist durch für heute immer noch gilt, ob wir Anatomie überhaupt halbwegs noch drauf haben. Wir haben nämlich ein paar Fragen vorbereitet in Form von einem Quiz quasi, was wir uns gegenseitig jetzt vorstellen. Disclaimer, wir haben uns davor nicht drüber unterhalten. Also
es könnte peinlich werden.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich lege einfach mal drauf los. Okay.
Okay, bist du bereit? Ich habe Angst, Lotta.
Gut, okay. Erste Frage. Wie lautet der unter Medizinerinnen bekannte Merkspruch für die Knochen des Handgelenks?
Okay. Ein Kahn, der fuhr im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein. Viereck groß, Viereck klein, der Kopf, der muss am Haken sein.
Wow, nice. Ich frage dich jetzt nicht nochmal die exakten Bezeichnungen für die Handgelenksknochen. Aber hey, den Merkspruch konntest du schon mal. Das war ja schon die halbe Miete für die Prüfung.
Yeah.
Nice, okay, sehr gut.
Gut, dann Lotta. Hat die rechte oder die linke Lunge mehr Anteile und warum ist es so?
Okay, das weiß ich. Die rechte Lunge hat mehr Anteile, weil auf der linken Seite noch das Herz liegt, beziehungsweise das Herz so in die linke Richtung zeigt. Und ja, deswegen da nur 2 Lappen hinpassen und auf der rechten Seite sind es 3.
Yes, sehr gut.
Okay, ich muss sagen, ich habe jetzt zum Schluss, oder beziehungsweise meine 2 weiteren Fragen sind ein bisschen mieser.
Okay.
Aber dazu kann ich fairerweise sagen, ich hätte sie nicht gewusst. Ich musste nachschauen.
Okay.
Okay, wir hatten ja vorhin schon viel über Muskeln gesprochen.
Oh.
Nenn mir doch bitte.
Internistin, ja, nochmal kurz zu meiner Verteidigung.
Ja? Ich habe mir einen leichten Muskel ausgedacht.
Okay.
Den kennst du. Den Musculus deltoideus. Mhm. Das ist der Muskel quasi an der Schulter.
Mhm.
Ursprung, Ansatz, Innovation.
Okay. Ursprung.
Das finde ich auch nochmal mies, weil ich habe gemerkt, ich weiß immer noch nicht, springen die dann quasi, ging das von körpernah Richtung körperfern? Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau, ich denke schon. Also ich würde eigentlich sagen, dass der Ursprung hiermit, das ist diese Sehne, hier Supraspinatus-Sehne, also unter dem... oh Gott. Also, deltoideus ist ja eine Schulter, genau. Und dann muss es ja irgendwie am Akromion oder so ansetzen.
Ja, ja, sehr gut.
Sehr gut. Ursprung und Ansatz, das zieht ja nicht bis zum Ellenbogen runter, sondern das ist am Humerus, am...
Ja, wie heißt dieser Knubbel am Humerus?
Am Tuberculum majus.
Oh, ich glaube, dass der sogar so heißen könnte. Tuberositas deltoidea heißt dieser Knobbel. Aber heißt der
ach,
auch?
Ja, ja.
Ich glaube, du verwechselst den gerade mit dem Trochanter major. Weil so heißt es ja quasi am Oberschenkelknochen, dieser große Bobbel außen.
Nein.
Aber ja, schon mal gar nicht so schlecht. Wow.
Okay. Aber so. Und das ist Nervus axillaris, oder?
Ja, Mann.
Ja, Mann.
Also ich muss kurz etwas korrigieren, ein bisschen pingelig sein. Der Musculus deltoideus hat nämlich 3 Ursprünge.
Oha.
Und einer davon geht quasi am Akromion ab. Sonst hängt der oben noch am Schlüsselbein, an der Clavicula und hinten am Schulterblatt, an der Spina scapulae. Okay. Aber Akromion, da gibt es einen Punkt, definitiv einen Punkt für.
Top. Okay.
Nice. Du bist dran.
Lotta, welches Organ sitzt auf dem oberen Teil des Herzens auf?
Der Thymus.
Ja, voll gut.
Das ist ein Organ von dem wusste ich vor dem Präpsemester, glaube ich, doch, vor dem Präpsemester gar nichts. Oder vor Anatomie A. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall vom Studium. Ich war so, was ist dieser Thymus?
Ja, weißt du noch, was das ist oder was es für eine Funktion hat?
Das bildet sich ja im Erwachsenenalter zurück oder wird zu eher so primär Fettgewebe, also verliert seine Funktion. Das hat was mit dem Immunsystem zu tun. Das hat irgendwie so eine immunologische Funktion, gell?
Richtig, genau. Deswegen heißen die T-Lymphozyten auch T-Lymphozyten, weil es von Thymus kommt.
True.
Ja.
Ja.
Voll gut.
Man wusste aber so viel, wenn ich mir jetzt überlege, ich konnte bestimmt im Histologiekurs irgendwie Thymusgewebe aufzeichnen.
Ja, na klar.
Jetzt? Kein Plan.
Nice. Jetzt könnte ich dir keine Zellen mehr aufzeichnen, aber...
Nee. Okay, ich fühle mich fast schon schlecht, weil ich irgendwie so miese Fragen hatte. Aber also die Frage mit dem Muskelkrat eben hast du ja schon sehr erfolgreich gelöst. Jetzt bisschen was zur Embryologie.
Oh, liebe ich.
Aha, ich weiß. Deswegen ja die Frage. Welcher Hirnanteil entsteht aus dem Prosencephalon? Das ist eine Frage mit Multiple-Choice-Anteil.
Hau raus.
Weil die Frage habe ich nämlich gefunden in meinen Aufzeichnungen. Das ist aus unserer Klausur damals bei Anatomie A.
Krass.
Im ersten Semester.
Krass, okay.
Die Antwortmöglichkeiten sind, es gibt 5. A. Medulla oblongata. B. Pons, C. Cerebellum, D. Diencephalon oder D. Myelencephalon.
Oh Gott.
Also welcher Hirnanteil entsteht aus dem Prosencephalon?
Ich muss auf jeden Fall raten. Also ich schließe das letzte aus und ich schließe auch, glaube ich, das Diencephalon aus. Obwohl, ich habe keine Ahnung. Das erste war... Medulla
oblongata.
Dann Pons, dann Cerebellum, dann Diencephalon, dann Mühl.
Myelencephalon.
Okay, ich schließe das letzte aus.
Kein Plan, was das für Dinger sind.
Okay, ich nehme das Diencephalon.
Nice, richtig. Ja.
Ah.
Boah.
Immer D.
Immer D. Ja. Auf jeden Fall, immer. Geil, ja, korrekt. Und zwar, das hat nochmal einen fancy Namen, aber das ist dieses, was nur wir fancy Menschen haben, also so moderne.
Wir fancy Menschen. Leute.
Das relativ Neues in der ganzen embryologischen Geschichte des Gehirns.
Ach, siehste, Prosencephalon, ja. Wieder was gelernt jetzt.
So ist das.
Sehr gut. Okay, genau, ich habe noch, welche Organe versorgt der Truncus Celiacus?
Oh, shit, das müsste ich ja sogar eigentlich wissen. Truncus celiacus entspringt auf jeden Fall aus der Aorta und versorgt, der teilt sich nochmal auf, in zwei, drei Teile. Ich glaube, ein Teil geht auf jeden Fall zum Magen hoch.
Ja.
Oder?
Check.
Dann geht ein Teil zur rechten Niere? Pankreas.
Yes.
Und Leber.
Yes. Aber du hast noch Milz und Duodenum vergessen, aber ist nicht schlimm.
Die hätte ich als nächstes gesagt. Holy. Puh. Oh, das ist aber fast schon unangenehm, dass ich so eine Frage dann nicht so kann. Aber egal. Thymus wusste ich.
Ja, das ist schon mal sehr gut.
Sophie, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt unser kurzes Testat der Folge 4 mit Erfolg bestanden haben. Ich würde sagen, viel gewinnt auf jeden Fall. Wir haben es bestanden.
Oder?
Kommt als nächstes die Party. Und deswegen würde ich sagen, widmen wir uns in der nächsten Folge eher der Freizeit während des Studiums, den ganzen Partys und auch den Medi-Meisterschaften.
Unbedingt. Ich glaube, da gibt es auch viel zu berichten. Das war auf jeden Fall wild. Und
lassen wir es so stehen.
Lassen wir es einfach so stehen und berichten auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen über die legendären Partys, die man so gefeiert hat. Ich hatte gerade auch einen Snapchat-Rückblick vom 11.11., wo wir unsere Gatsby-Party in der WG gemacht haben mit glitzernder Bowle. So viel schon mal zum Anteasern. Yes, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir dann nächste Woche nochmal ausführlich drüber sprechen.
Übernächste Woche.
Übernächste Woche. Yes, you're right.
Du kannst es schon kaum erwarten.
Ja, immer.
Nice. Heute hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Bleibt auf jeden Fall dran und wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dazuschaltet. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Prost. Ciao.